Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles klar, Klassik, dem Podcast der Lismon-Stiftung. Ich wandle hier gerade durch das Foyer des Staatstheaters Augsburg, denn hier wird unsere heutige Ausgabe spielen. Die Lismon-Stiftung unterstützt nämlich ein spannendes Projekt mit Virtual Reality in der Oper. Und das Staatstheater in Augsburg ist seit Jahren Pionier in dieser Sache, unter anderem, weil der Intendant André Bücker als erster tatsächlich eine Digitalsparte gleichberechtigt zu Oper, Schauspiel und Tanz in seinem Haus eingeführt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir waren schon mal in Augsburg. Wir haben mit der ersten Leiterin der Sparte, mit Tina Lorenz, gesprochen. Ich verlinke euch das einfach mal in den Shownotes, denn das war ein spannender erster Aufschlag. So, und jetzt sind wir hier, um das Ganze etwas zu vertiefen. Wir werden reden, natürlich mit dem Intendanten. Wir werden mit Menschen reden, die daran arbeiten, die Oper in digitale Welten zu holen. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Probebühne gehen.
Yeah, I'm ready.
Dann hören wir, dass an einer ganz besonderen Produktion gearbeitet wird. Auf der Bühne singt Pyra Pariashat die Arie der Adele aus der Fledermaus. Und was es damit auf sich hat, ja, das werde ich euch im Laufe des Podcasts noch erzählen. Willkommen also hier beim Mixed Reality Workshop in Augsburg, wo die Oper sich auf das Metaverse zubewegt. Unter anderem wird heute mein Gast sein Gloria Schulz. Sie leitet das Studio für unendliche Möglichkeiten und ist sowas wie eine Schnittstelle zwischen der alten Tradition der Bühne und der innovativen Kultur der Multimedien. Zunächst aber freue ich mich, dass hier im Foyer des Staatstheaters Augsburg der Intendant zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, André Bücker. Du bist wirklich der Pionier für digitale Formate in der Opernwelt in Deutschland. Um dich erstmal kennenzulernen, sag, wie bist du in diese komplett neue virtuelle Welt der unendlichen Möglichkeiten gekommen?
Ich habe einen Ring inszeniert, mal in Dessau, und da habe ich mit einer Projektionsbühne gearbeitet. Wir haben fast nur Licht mit Video erzeugt eigentlich in dieser Aufführung, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war wirklich, glaube ich, eine tolle Arbeit. Und für mich persönlich, der ich viel mit Video gearbeitet habe als Regisseur, gab es immer so dann die Überlegung, was kann denn jetzt noch kommen? Wie kann sich das noch weiterentwickeln? Und da kamen wir auf Virtual Reality, und was ja immer so Nischendasein gefristet hat. Gab ja die berühmten Sachen immer, das hast im Museum so eine Station, hast 3 VR-Brillen, 2 sind kaputt und auf einer läuft unverständliches Zeug. Und das ist irgendwie, und das hat mich nie so richtig abgeholt, aber als Technik schon immer fasziniert. Und gedacht, ich möchte ein ganzes Theater mal in eine VR bringen. Und das war so der Ausgangspunkt.
Ist ja eigentlich eine total logische Idee, weil auch gerade wenn du von der Oper denkst, war ja die Oper sowas wie das erste Multimedium. Da ist Bühnenbild gleichberechtigt mit Sprache, gleichberechtigt mit Musik. Also da haben wir ja sozusagen alle Medien, die es damals gab, unter einen Hut gebracht. Warum ist ausgerechnet die Oper inzwischen überhaupt nicht mehr ein Innovationstreiber, sondern so eine rückwärtsgewandte Retro-Klitsche geworden, in der viele Kollegen von dir einfach Angst zu haben scheinen, sich auch wieder neuen Medien, die ja eigentlich die Tradition der Oper sind, zuzuwenden?
Ah, ich glaube, das ist natürlich irgendwie sehr sehr überspitzt jetzt formuliert natürlich, aber die Angst gibt es natürlich, aber ich glaube, dass trotzdem noch Innovation von der Oper ausgeht. Ich glaube, es gibt so viele tolle, interessante zeitgenössische Komponisten, die auch viel experimentieren. Und es ist ein Riesenkraftwerk.
Wir werden das im Laufe des Podcasts noch hören, weil ich glaube schon, dass es eine Kluft gibt zwischen auf der einen Seite, also ihr seid Pioniere in Augsburg, was Internet was, oder was virtuelle Theaterwelten betrifft. Gleichzeitig, wenn man das vergleicht mit dem, was in Hollywood los ist, ja, also diese Anzüge, die heute geprobt werden, was weiß ich was, jeder Film in Hollywood wird eigentlich schon damit produziert, mit High-End, High-Tech. Ihr habt überhaupt nicht die finanziellen Mittel, um dagegen anzustänkern. Ja? Also es ist eigentlich trotzdem weit weg, also weit zurück. Gleichzeitig hat Oper oft ein Publikum, was überhaupt da erstmal rangeführt werden muss, was weit weg ist. Ne? Also ihr scheint mir so ein Überbrückungsinstitution zu sein, dass ihr Leute da ranführen müsst überhaupt erstmal, die weit weg sind und trotzdem, also ihr seid gleichzeitig Pioniere und gleichzeitig hintenher. Das ist so eine absurde, verstehst du, was ich sagen will?
Ja, es, die Experimente, die wir machen sozusagen im Virtuellen oder im Digitalen, sind ja nach verschiedenen Enden offen. Also wir haben ja diesen Schönberg gemacht als Virtual Reality Game und die Schnittmenge von Schönberg-Enthusiasten und VR-Gamern ist, glaube ich, relativ überschaubar. Aber wir schaffen es sozusagen, Gamer dafür zu interessieren, weil wir sozusagen die ansprechen und abholen auf dem Stand, wo sie sind, aber eben auch Leute, die Oper oder klassische Musik toll finden und jeweils die eine Gruppe erkundet immer ein Terrain neu. Und das ist das, was für mich Theater immer ausmacht. Also Kommunikation initiieren, Offenheit, neue Welten entdecken und so. Und selbst in kleinster Form, das interessiert mich immer wahnsinnig. Und ich glaube, haben die Theater tolle Möglichkeiten. Und natürlich müssen wir technisch nachholen. Wir müssen auch im Know-how der Mitarbeitenden nachholen. Aber das ist eine wahnsinnig spannende Reise, die wir jetzt in den letzten 4 Jahren gemacht haben. Und die ist natürlich lange noch nicht zu Ende. Und Ende ist überhaupt nicht abzusehen. Die kann gar nicht zu Ende sein.
Aber we could do a different version if you don't feel so comfortable. We could do a steady.
Wir werden gleich nochmal zum Intendanten, zu André Bücker zurückkehren. Logo, aber jetzt sind wir noch mal kurz auf der Probebühne und sehen einen Tisch, wo die Sängerin sitzt, Pryor Pariashat, und es sieht aus wie eine Lagebesprechung. 5, 6 Leute sitzen mit ihr am Tisch, unter anderem auch Gloria Schulz. Sie leitet das Studio für unendliche Möglichkeiten und hat schon als Kind davon geträumt, dass es multimediale, virtuelle Opernhäuser gibt, aber die Welt da draußen, die Welt der Kultur war noch nicht so weit. Also hat sie studiert und jetzt endlich ist die Zeit so weit, wie Gloria sie sich schon immer gewünscht hat. Gloria war unter anderem beteiligt auch an der Augmented Reality Produktion des Parsival bei den Bayreuther Festspielen und hier in Augsburg versucht sie jetzt mit Sängerinnen und Sängern des Meisterkurses, des Neue Stimmenwettbewerbs, ja, neue Formen für die virtuelle Welt der Oper zu finden. Gerade bespricht sie mit Priya, wie die sich ihre Arie der Adele in der virtuellen Welt vorstellt, nämlich wahrscheinlich als Hase, der über den Dächern von Paris singen wird. Ja, und ich freue mich, dass Gloria sich die Pause genommen hat, um uns ein bisschen mehr zu erzählen. Gloria, wie hat es bei dir denn angefangen?
Ich habe tatsächlich angefangen, in der Automobilindustrie große Augmented Reality Shows zu programmieren, mit zu designen und gestalten. Im Prinzip auch ein großes Theaterspektakel, bloß dass die Hauptdarsteller plötzlich sehr mechanisch sind, und bin dann von da aus rüber wieder ins Theater gegangen, als ich gemerkt habe, dass wieder das Interesse da, dass überhaupt das Interesse da, Interaktivität auf die Bühne zu bringen, mit digitalen Mitteln, mit virtuellen Mitteln, und tatsächlich auch die Gelder irgendwo da, also von der Regierung auch irgendwo finanziert worden, und dann auch wirklich das Studio gegründet, um dem Ganzen gerecht zu werden und größere Projekte einfach zu stemmen.
Aber die kamen spät, oder? Also eigentlich denkt man doch, Kultur muss doch so ein Pionierding sein. Also eigentlich muss doch die Kultur der Erste sein, der sowas macht. Aber tatsächlich stellen wir immer wieder fest, bei technischen Innovationen sind das ganz schöne Schnarchnasen, oder?
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch an den finanziellen Mitteln, weil neue Technologie unglaublich teuer ist. Und wie ich auch gerade schon meinte, sie entwickelt sich rasend schnell. Das heißt, ich habe jetzt den besten Mocap-Suit irgendwie für 4.000-5.000 Euro gekauft. In 2 Jahren ist das schon wieder das Letzte und ich brauche schon wieder ein Update davon. Deshalb kann Theater kaum mehr mithalten. Und das kann eine Industrie, die ganz anders aufgestellt ist, natürlich viel besser. Und dann verstehe ich auch, dass Theater einfach so ein bisschen zögerlich ist, bis die Technologie einem gewissen Standard, also standardisiert ist.
Was ist deine Herangehensweise? Willst du Welten verschmelzen? Willst du neue Welten schaffen? Oder hängt das vom Projekt ab?
Das hängt auf jeden Fall vom Projekt ab, aber was ich glaube, was wir nie machen wollen oder würden wollen, ist einfach eine Realität nachempfinden. Das ist nicht der Anspruch. Es geht darum, von mir aus einem Bühnenbild zu schaffen, was wir gerade nicht zeigen können. Also die gerade Produktion Labyrinth, die hier läuft, nutzt das ja auch. Sie setzen 360-Grad-Brillen den Besucherinnen auf, um das Bühnenbild nochmal zu erweitern. Und das ist, glaube ich, ein spannender Ansatz und der auch wieder eine Frage von, wenn wir bei der Finanzierung sind, vielleicht auch von Kosteneinsparung. Und ich glaube, mir ist es vor allen Dingen wichtig, die Grenzen auszuloten. Wie weit kann ich gehen mit der Technologie, die wir haben? Wir probieren ja gerade parallel mit den Motion Capture Suits und den Sängerinnen zusammen aus. Wie weit kann ich damit gehen? Wie weit kann ich meinen Körper wirklich ins Digitale transformieren? Und dann zu gucken, wie weit kann ich meinen halb Mensch, halb tierischen Avatar eigentlich dazu bringen, mal rauszugehen.
Ich fand den Ansatz eigentlich ganz interessant. Es geht bei Technik und Theater ganz oft erstmal um die Kohle, also um die einfache Frage, können wir uns den Kram überhaupt leisten? Du hast auch bei den Bayreuther Festspielen unter anderem mitgearbeitet, bei den AR-Brillen, wo es ja auch eine lange Diskussion im Vorfeld gab, wie viele Brillen können wir uns leisten? Wir dürfen doch nicht jedem eine Brille geben. Wie teuer ist eigentlich das zu machen für eine 5-Stunden-Oper und so weiter und so fort? Ist es nicht nervig, dass in der Kultur immer die Kohle eigentlich die Kreativität hemmt?
Aber es ist natürlich auch begrenzend und eine Grenze zu haben, ist auch immer gut, damit spielen zu können. Ich meine, die Kultur, wo wir herkommen, auch von, also ich verstehe mich selber als Programmierer auch zum großen Teil, wir leben von einer Kultur, wo wir Code teilen, also so ein Open-Source-Gedanken. Was wir entwickeln, geben wir anderen Menschen mit. Das heißt, davon kann ich auch wiederum profitieren in meinen Arbeiten und andere mit ihren Arbeiten.
Das ist ja eh interessant, ne? Also dass auch hier von Seiten der Oper gesagt wird, wir müssen erstmal barrierefreie digitale Welten schaffen. Ja? Also wir können nicht gleich anfangen mit den High-End-Dingern, weil dann weiß unser Publikum gar nicht mit umzugehen. Du bist wahrscheinlich wirklich aufgewachsen 50-50 in der virtuellen Welt vorm Computer und 50% irgendwie auf dem Spielplatz und in der Schule. In meiner Generation ist das schon wieder ganz anders. Siehst du da auch eine Schwierigkeit, dass sozusagen man niedrigschwellig in der digitalen Welt sein muss hier?
Ja, es ist, nimmt einen teilweise auch so ein bisschen Kreativität, würde ich immer sagen. Aber ich glaube, wir müssen diesen Prozess jetzt einfach gehen die nächsten paar Jahre. Und dann lernen wir das, wie setzen wir eine VR-Brille auf? Das hat meine Dramaturgin zu mir gesagt, Gloria, keine Angst, mach deine VR, deine AR-Produktion. Wir lernen das jetzt alle. Das Publikum lernt das und auch der Rest des Theaters, wie wir digital produzieren und in ein paar Jahren wissen wir alle, wie das ist oder wie das funktioniert. Es ist wie, als wenn Video zu Theater kam, waren auch neu und jetzt wissen wir, wie es funktioniert und ich glaube, dieses Learning müssen wir jetzt die nächsten Jahre machen und dann können wir auch weitergehen und noch mehr, sage ich mal, jetzt die Interaktivität vielleicht auch mit reinnehmen, was ich vorhin angesprochen hatte. Ja.
Wenn du jetzt mal so ganz kurz zum Schluss noch deine Augen so zumachst, so wie du früher, als du da gesessen hast und gesagt hast, ich will diese Welten auch im Theater haben, ich will damit spielen, das ist, ich muss nur warten, bis das Theater soweit ist, jetzt ist das Theater soweit. Wovon träumst du jetzt? Wo kommen wir hin in 15, 20 Jahren? Was fehlt dir noch an Technik? Was muss unbedingt noch passieren, damit das, was du in deinem Kopf schon dir längst klar bist, jetzt auch Realität werden kann?
Der Live-Moment. Und jetzt zeichnen wir alles auf und am Ende haben wir gerenderte, fertiggestellte, lineare Videos. Und ich glaube, mein Traum ist es, weiter noch ins Metaverse zu gehen, wo wir wirklich Sängerinnen in Mocaps haben oder SchauspielerInnen und die dort live im Metaverse agieren und wir können dort reingehen und miteinander agieren und sowas wie so eine Open-World-Szenario-Theaterabend, so interaktive Performance-Richtung haben und können da zu Hause sitzen, aber auch im Theater und haben dann Angebot, entweder das mit VR-Brille oder mit dem Computer zu machen, einfach 2D und so eine diversere Bühne zu haben, die aber...
Wir sind aber trotzdem wieder um 20 Uhr treffen im Metaverse, im Opernhaus auf Happy Island und sagen... Ey, ich komme heute Abend mal als mein Avatar, weiß ich nicht, der silberne Reiter und dann treffen wir uns aber trotzdem um 20 Uhr da irgendwo und hören live, wenn jemand gerade beim Singen verkackt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Reiz. Also das reizt mich. Deswegen will ich ans Theater, wegen des Live-Moments. Es muss in dem Moment funktionieren und das macht es so spannend. Und das dann das mit Publikum zu verweben und du weißt nicht, wie es drauf ist. Und wenn du es interaktiv gestaltest, ist jede Inszenierung nochmal anders.
Ja, aber jetzt sind wir ja im total spannenden Moment, weil jetzt willst du ja tatsächlich unsere Realität dann doch irgendwie wieder übersetzen in eine virtuelle Welt, die aber dann doch mehr Regeln unserer Realität, also zum Beispiel die Gleichzeitigkeit der Ereignisse hat, ja, die, das, was du live nennst, hat, ja, aber erweitert um die Möglichkeiten des virtuellen Raums. Das ist sozusagen, also es ist dann wirklich die alternative Wirklichkeit.
Genau, ich glaube, das muss man nochmal abstrahieren, welche Ästhetik man nimmt. Und ich dachte, wir sprechen über eine Ästhetik, ob man einfach, sage ich mal, jetzt hier einen 3D-Scan von diesem Raum macht und wir haben, spielen jetzt virtuell in der Vorhalle, in der Kassenhalle vom Stadttheater Augsburg, oder ob wir wirklich neue Welten erfinden. Und wir sind von mir aus irgendwo im Universum auf dem Mond und stellen da einen Dschungel hin und haben plötzlich andere Schwerkraft. Also unsere Avatare verhalten sich ganz anders und wir müssen damit agieren und müssen da uns auch bewegen können und das Lernen ist ja nochmal was anderes, als das eins zu eins zu erzählen, dass wir hier sind. Und ich glaube, diesen Moment, dieses Live-Moments, das zu schaffen, das aus dem Realen zu übernehmen, das ist das Reizvolle, das würde ich mitnehmen.
Also wärst du eigentlich so die Operndirektorin im Metaverse?
Vielleicht. Ob es nun Oper ist oder Theater oder, ja genau. Aber in diese Richtung, das finde ich, glaube ich, spannend. Und ich glaube, das ist auch klug, das zum Beispiel mit einem, wie hier mit einem Theater auch anzubinden im Metaverse. Das hat dann auch schon einfach ein Publikum, weil Metaverse, wer ist unser Publikum? Alle, das ist kein Publikum. Also wie können wir da eigentlich, wie müssen wir die nächsten Schritte machen? Welches Metaverse nimmt man? Das ist eine Diskussion, die jetzt zu lange geht, aber ja.
Aber cool, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich da hinkommen muss, wenn ich da mal drinne bin. Dann komme ich einfach mal und gucke mir eine Aufführung bei dir an, okay?
Alles klar.
Klar, bis dann.
Tschüss.
Ja, Wahnsinn, was da in Zukunft möglich ist. Also wir können uns überlegen, als was wir abends in die Oper gehen wollen und vor allen Dingen, wo diese Oper dann auch stattfinden soll. Vielleicht sogar auf dem Mond. All das zieht natürlich wahnsinnig große Fragen nach sich, die wir gleich auch noch diskutieren werden. Wie ist das denn, wenn eine Stimme und die Bewegung jetzt aufgenommen werden und man kann als Theater mit dieser einen Aufnahme eigentlich Menschen, Sängerinnen, Sänger in jede Zeit, in jeden Raum transportieren? Heißt das, dass wir uns immer wieder mit dem gleichen Material vollkommen neue Opernwelten, neue Regiekonzepte ausdenken können? Was bedeutet das für die Verträge? Was bedeutet das für unsere Rezeption von Opern? Auf all diese Fragen werden wir gleich noch Antworten suchen. Unsere Sängerin Priya steht immer noch auf der Bühne und singt ihre Rolle der Adele. Das sieht alles lustig aus, weil es gibt keine Kameras, die sie aufnimmt. Sie hat einen schwarzen Jumpsuit an und muss sich ihr Gegenüber beim Spielen vorstellen. Denn während sie singt und spielt, werden ihre Bewegungen aufgenommen. Und dafür ist dieser ganz besondere Anzug da, ein sogenannter Motion Capture Anzug, der genau ihre Bewegungen aufnimmt, also die einzelnen Gliedmaßen, und die können dann in der virtuellen Welt mit Programmen wiederum verwandelt werden, in jedes mögliche Lebewesen, sogar in einen sich bewegenden und singenden Stein.
Zack.
Das haben wir da. Wir haben einen schwarzen Anzug erstmal.
Ja.
Sieht total unspektakulär aus.
Das ist ein schwarzer Anzug mit Reißverschlüssen und Klettbändern, um das gut zu befestigen am Körper. Mhm. Man schlüpft da relativ leicht rein. Und wenn wir die Reißverschlüsse aufziehen, dann entpuppt sich die Technik.
Da ist sozusagen die Kabellage.
Da ist die Kabellage drin und da sind die Sensoren. Der Anzug hat 17 Sensoren an wichtigen Stellen des Körpers.
Hier sind wir am Bein, das hast du jetzt mal aufgemacht. Wir sind alleine unten am Schienenbein, ist irgendwo einer, ne? Hier Knie oder was ist das, ein bisschen höher?
Ja, ein bisschen höher, Knie ähnlich. Also direkt an den Gelenken ist es nicht, sondern etwas drüber oder drunter.
Da, wo sich halt auch wirklich bewegen.
Wo man dann auch sich bewegen kann. Ja, genauso ist es bei den Armen. Selbstverständlich auch ein Sensor für den Kopf.
Stirnband, da ist auch so ein schwarzer Plastiksensor dran, alle verbunden mit roten Dingern. Und die kann dein Computer wahrscheinlich, oder die Kamera am Computer lesen, oder wie funktioniert das denn?
Jetzt kommt das Herzstück.
Ja, okay.
Auf der Rückseite befindet sich das Herzstück, auch ein kleiner Reißverschluss.
Kurz über dem Hintern.
Und da sehen wir einen Hub.
Und wer nimmt das jetzt auf? Das heißt, der Computer kann das sozusagen, wenn er mit dem Hub verbunden ist, automatisch eruieren, wo dieser Anzug sich im Raum befindet?
Ja, das wird berechnet anhand der Koordinaten. Es gibt ja die X, Y, Z-Achse. Und es gibt eine Kalibrierung an einem bestimmten Punkt in dem Raum. Und das merkt sich dann der Computer und von dieser Stelle aus wird das dann berechnet. Mhm. Und man sieht dann dieses Skelett, die Figurine, die dann sich sozusagen im Raum bewegt und damit hat man die verschiedenen Punkte. Mhm.
So, und wenn du diese Punkte hast, kannst du diese Figur immer wieder tanzen lassen quasi. Also das heißt, wenn du nimmst jemanden einmal auf und damit hast du dieses Bewegungsschema für immer auf deinem Computer und kannst diese Figur erstens selbst verändern und ihr alle möglichen Erscheinungsformen geben und sie in jede mögliche Umgebung setzen. Ist das richtig?
In diesem Programm wird dann diesem Skelett oder dieser Figur wird dann der Charakter gegeben. Das kann ein Vogel sein, das kann ein Schmetterling sein, das kann ein Stein sein, das kann ein Mensch sein, ein alter Mensch, ein junger Mensch, egal. Ja. Und das ist dann eben das Verblüffende, dass man das sozusagen dann so umsetzen kann.
Aber die sogenannte Motion Capture, die wir jetzt hier beobachten, ist ja nur eine Spielform der digitalen Opernwirklichkeit. Hier geht es tatsächlich darum, einen Menschen aufzunehmen, ihn in ein Wesen zu verwandeln und für eine virtuelle Wirklichkeit in eine andere Welt zu beamen. Das Theater in Augsburg hat aber mit ganz unterschiedlichen virtuellen Welten zu tun. Und die will ich jetzt noch einmal mit dem Intendanten, mit André Bücker, aufklamütern. Es hört sich ja so an, als wäre das eine Sparte, die immer das Gleiche macht. Ist ja totaler Quatsch. Also es gibt zum Beispiel bei euch Theaterabende, Opernabende, die kann ich mir angucken. Orpheus in der Riedeke, glaube ich, war das. Da bin ich auf der einen Seite ganz normal um 20 Uhr im Theater mit 300, 500, 800 Leuten zur gleichen Zeit. Habe aber die Möglichkeit, durch eine Brille sozusagen diese Bühnenwelten zu erweitern. Das ist die sogenannte Augmented Reality. Das war so ein großer Experimentierbaustein, den ihr hattet erstmal.
Ja, es ist tatsächlich nicht Augmented Reality, sondern es ist tatsächlich, wir stecken die Leute sozusagen für drei Sequenzen in eine virtuelle Umgebung. Also das heißt, es ist mit VR-Brillen. Das heißt, es ist man wechselt die Dimension, sage ich mal. Also man hat gerade bei Orpheus und der Riedeke die Unterwelt, die fährt man dann nahezu körperlich und ist in die Perspektive des Protagonisten hineinversetzt.
Das heißt, das switcht die Oper direkt in die Brille.
Genau, das switcht die Oper direkt in die Brille und es gibt eine erweiterte Erzählebene. Und insofern hast du völlig recht, es ist natürlich eine Raumerweiterung. So ist das immer zu denken. Und das geht mit hybriden Veranstaltungen, also klassisch im Theater sitzen und dann in der Sequenz eine Brille aufsetzen. Es geht aber auch rein virtuell. Es geht aber auch über verschiedene Ausspielungskanäle, zum Beispiel Steam oder Twitch, was klassische Gamer-Kanäle sind. Wir haben da mit verschiedensten Möglichkeiten schon experimentiert.
Eine große Möglichkeit, die ich total interessant fand, ist oder finde, die ihr auch noch anbietet, ist, man kann sich eine Virtual Reality Brille nach Hause liefern lassen von euch in alle deutschsprachigen Gebiete. Anruf genügt, der Fahrradkurier kommt, also manchmal wird es dann auch mit der Post geschickt, glaube ich. Dann packe ich so eine Brille zu Hause aus, die aus Augsburg kommt. So, und was genau sehe ich da dann?
Verschiedenste Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Ballettabend, wo unsere Ballettkompanie mit einem großen Industrieroboter tanzt. Eine ganz poetische Aufführung. Es gibt Aufführungen, wo man sich beteiligen kann sozusagen, wo es interaktive Elemente gibt in den Aufführungen. Es gibt Schauspielaufführungen. Also es gibt Operngames. Also es gibt wirklich ganz verschiedene Sachen. Und man kann sich die wirklich nach Hause bestellen und wir haben darauf geachtet und immer von Anfang an immer Wert gelegt, dass es super einfach ist, dass also kein Technikfrust auftaucht und dass es so einfach ist, wie sich eine eigene Brille aufzusetzen. Man packt das Ding aus dem Päckchen aus, setzt es auf, drückt den Play-Knopf und dann geht's los.
Ist in der Oper, die dann in Made in Augsburg ist, die in Augsburg produziert wird. In einem früheren Podcast hat Tina Lorenz, die das gemeinsam mit dir ja entwickelt hat, hier diese Digitalsparte erzählt, dass wir lernen müssen, dass eben das Theater nicht mehr dieser Backsteinbau in einer Stadt ist, sondern Theater kann überall sein. Das heißt für euch ja auch, auf der einen Seite positiv gewendet, Augsburg kann ich auch in New York sehen. Ja, also ich kann eine Augsburger Produktion, ich kann virtuell dann tatsächlich hier sein und woanders sein. Heißt aber auch, ihr seid plötzlich in Konkurrenz mit jedem anderen Opernhaus, wenn die auch mal so
klug werden und diese virtuelle Sparte haben, oder?
Ja, wir verlassen sozusagen den lokalen Bereich, den ja klassischerweise Stadt- und Staatstheater haben und können wirklich international werden. Man kann sich, wenn man eine eigene VR-Brille hat und in Singapur sitzt, kann man sich unsere VR-Aufführungen tatsächlich angucken. Wobei ein ganz wichtiger Aspekt ist, es sind nicht die Aufführungen, die man auch hier im Hause sehen kann, sondern es sind speziell für die Brille produzierte Aufführungen und keine abgefilmten Theaterabende vom Staatstheater Augsburg. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben zum Beispiel mehrere Showings mit dem Goethe-Institut in Hongkong zusammen gemacht, wo Leute aus Hongkong dort zu Gast waren, sich unsere Aufführungen in der Brille angeguckt haben und wir uns live per Zoom dann dazugeschaltet haben und Nachgespräche gemacht. Und
leider
haben.
Auch die Reisesparte.
Ja, leider. Aber natürlich entwickeln sich dann auch ganz, ganz neue Arbeitsbeziehungen und es ist natürlich auch deutlich nachhaltiger als irgendwelche Flugreisen, das ist natürlich auch richtig. Und es ist in jeder Beziehung eine unglaubliche Raumerweiterung. Wir bieten das zum Beispiel auch als Klassensatz für Schulen an. Also wir schicken dann auch an die Nordsee einen Klassensatz von unseren Brillen von Augsburg. Und dort wird sich das angeguckt und darüber diskutiert und dann schickt man das zurück.
Ich könnte auch meinen 50. Geburtstag feiern und einfach 10 Brillen bei euch bestellen und gucken mit meinen Jungs zu Hause schnell mal eine Oper an abends.
Ja, genau. Das haben auch Firmen zum Beispiel gemacht, also für ihre Mitarbeitenden und so. Das geht alles, ja.
Das ist jetzt die neue MetaQuest 3 Brille. Du kannst die gerne einmal aufsetzen, okay. Wenn du
magst. Mit Brille
oder? Gerne mit Brille, okay. Genau. Leg dir einmal hier den
Okay,
über den Kopf. Und dreh ich hinten ein bisschen fest und du sagst, wenn es zu fest ist.
Ne, wunderbar, perfekt. Wunderbar. So ist tipptopp. Ja. Ich sehe einen Screen, einen ganz normalen 0815 Screen. Das ist Lukas Baueregger. Und der setzt mir gerade eine von seinen VR-Brillen auf. Und das ist wirklich eine unglaublich lustige Erfahrung, dass man auf der einen Seite den Raum, das Foyer des Augsburger Stadttheaters sieht und gleichzeitig in diesem Raum sind UFOs, die da rumfliegen. Es sind neue Wände mit Durchbrüchen irgendwie da rein installiert und durch diese Durchbrüche sehe ich auf eine Mondlandschaft. Also ich stehe tatsächlich erkennbar für mich hinter der Brille im Augsburger Foyer und gleichzeitig, ja, dahinter scheint die Mondlandschaft anzufangen. Steuern kann ich das Ganze mit meinen Fingern, indem ich auf Knöpfe zeige, die mir angezeigt werden im Raum. Und wenn ich einen dieser Knöpfe bedienen will, muss ich einfach nur schnipsen. Lukas leitet inzwischen gemeinsam mit Benjamin Seufert, die Digitalsparte in Augsburg. Und ich habe mich mit den beiden unterhalten, vor allen Dingen auch darüber, dass auf der einen Seite in der Oper, in der Kultur einfach die Kohle fehlt, um wirklich so innovativ zu sein wie Hollywood. Und auf der anderen Seite ein Theater wie Augsburg ja trotzdem einen Pioniergeist beweist. Also was sind die beiden eigentlich, Nachmacher oder Vorausgeher?
Beides in eine Richtung. Also das aus technischer Sicht ist es oft nicht extrem beeindruckend, was wir hier machen, wenn man es damit vergleicht, was in Hollywood passiert, was in Berlin eben in der Digitalszene passiert. Aber für den Theaterbereich ist das eben alles was ganz, ganz Neues und was so zuvor noch nicht da war. Und wir haben im Theater eben noch andere Produktionsbedingungen auch immer und die andere Zielgruppe und auch ein bisschen einen anderen Anspruch, nicht unbedingt einen höheren Anspruch oder so, aber eben was anderes, was wir erreichen wollen damit. Deswegen ist es immer interessant, dann dafür die Technik einzusetzen.
Und das so rauszufinden, wie funktioniert Storytelling im Digitalen, wie funktioniert das irgendwie mit einer Aufmerksamkeitsspanne, wenn man nicht zu 100 oder zu mehreren Hunderten in einem dunklen Raum sitzt und nur eine Bühne hat, sondern wenn man eine VR-Brille auf hat zum Beispiel und um einen rum ganz viel passiert, man aber eigentlich ja sehr abgeschlossen erstmal in dieser VR-Welt ist. Wie erzählt man Sachen? Welche technischen Möglichkeiten hat man? Was muss man beachten? Ist eigentlich total spannend.
Wo war eigentlich für euch der Anfangspunkt?
Wir haben hier in Augsburg eigentlich eine sehr besondere Situation, die aber in Deutschland weit nicht so besonders ist, dass wir schon länger im Interim sind, weil unser großes Theaterhaus renoviert wird. Deswegen müssen wir eigentlich alle Möglichkeiten nutzen, die wir kriegen können, um auf dieser Bühne besondere Sachen darstellen zu können. Weil wir haben keinen riesigen Aufzug, wir haben keine riesige Untermaschinerie. Wir müssen einfach große Wechsel in dem Bühnenbild irgendwie immer geschickt darstellen. Und da ist die VR eine ganz tolle Geschichte dafür, weil so können wir neue extra Bühnenbilder erzeugen, die wir dann extra zusätzlich zu dem, was auf der Bühne stattfindet, verwenden können. Und zusätzlich gelten in dieser Welt, in diesem neuen Bühnenbild, das wir dort haben, keine physikalischen Gesetze. Das heißt, wir können da wirklich komplett frei gestalten und inszenieren, wie wir es wollen, was auch eine große Herausforderung ist, so nicht mal an die Schwerkraft gebunden zu sein, aber was uns ganz viele ganz tolle Möglichkeiten eröffnet.
Du hast als Regisseur genau selbst ja auch damit zu tun gehabt, wie wirkt sich das auf die Arbeit eines Regisseurs aus, wenn da plötzlich, das sind ja nicht nur Chancen, sondern das sind ja dann auch Komplikationen, die durch Technik entstehen können, oder?
Ja, also ich habe ein Flanellnachthemd gemacht als Augmented Reality Projekt. Und da waren wir tatsächlich schon auch erstmal sehr frei in dem, was wir machen konnten, was für das Stück total gut ist, weil es ein surrealistisches Stück. Das heißt, wir haben jemanden, der keinen Kopf hat, wir haben jemanden, der drei Arme hat, wir haben Möbelstücke, die an die Decke schweben und da bleiben. Also Dinge, die jetzt so in einem normalen Bühnenraum erstmal schwierig sind, irgendwie umzusetzen. Hatten also dadurch wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig durchaus auch Beschränkungen, wie groß gespielt wird, auf welchen Ebenen man spielen kann. Also wir haben in dem Fall quasi 2D-Videos in einen 3D-Raum gepackt, was insofern ein bisschen problematisch ist, weil man quasi nicht auf die Kamera zugehen kann oder von der Kamera weggehen kann. Das heißt, man spielt wirklich wie auf einer in einer Flucht die ganze Zeit. Was auch jetzt hier dem Stück sehr entgegengekommen ist, weil es eben, wie gesagt, so realistisch ist und man dadurch natürlich das gut nutzen konnte. Aber es sind durchaus erstmal Sachen, an die man sich gewöhnen muss und wo man sich nochmal anders dran macht, als wenn man so komplett frei denkt und arbeiten kann.
Also das ist schon eine Erweiterung, aber auch man muss auch als Theatermacher was lernen. Das andere ist, also das war die Augmented Reality, das andere sind die VR-Brillen. Das produzieren wir jetzt ja auch hier im Hintergrund, während wir reden. Da gibt es ja, wie immer, wenn neue Medien irgendwie den Markt betreten, diese große Angst, haben wir beim Streaming gesehen, das kann ja nicht die Theaterbühne ersetzen. Und ich habe in einem Podcast mit eurer Vorgängerin, mit Tina Lorenz, gesprochen, die gesagt hat, es geht ja auch gar nicht ums Ersetzen, sondern es ist einfach, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Theater nicht nur das Haus aus Stein ist, was in der Stadt steht, sondern das Theater kann auch tatsächlich die Brille sein, die nach Hause kommt. Das ist eine andere Möglichkeit. Ist das inzwischen in Augsburg angekommen?
Auf jeden Fall, ja. Wir haben in Augsburg die glückliche Lage, dass wir das angefangen haben, ja wirklich als Ersatz, als wir nicht spielen konnten während dem Lockdown. Das heißt, es war anfangs ja wirklich als Ersatz und wir öffnen es jetzt immer mehr, dass wir wirklich Sachen machen, die man sonst nicht machen kann. Dass diese VR und das in der digitalen Welt zu machen, hat bei uns immer eine Begründung. Wir machen jetzt nicht Stücke, die wir auch auf der Bühne machen könnten, machen wir dann halt mal in VR, einfach weil wir das auch irgendwie machen können, sondern es ist wirklich immer mit Grund. Und was schön war, ist, dass während dem Lockdown die Leute das dann schon kennengelernt haben und dass die das dann akzeptiert haben, dass diese VR-Brillen schauen erstmal irgendwie klinisch aus und komisch, aber sie tun einem nicht weh und man kann die auch eine Dreiviertelstunde aufhaben, ohne dass es riesig drückt. Und das hat einfach super viel Akzeptanz dafür verursacht. Das merken wir jetzt bei unseren hybriden Veranstaltungen vor Ort, dass das die Leute gar nicht mehr abschreckt. Und das merken wir aber auch tatsächlich bei dem VR-At-Home-Versand, der auch immer noch läuft, der auch immer noch rege bestellt wird.
Es gibt Sängerinnen, Sänger im Popbereich, die ganz normal bei YouTube ihre 360-Grad-Videos hochladen. Ist das eine Perspektive auch für die Hochkultur, für die Oper, für das Theater?
Auf jeden Fall, weil diese Einstufung als Hochkultur, die ist ja auch ein bisschen antiquar, dass man sagt, ja, wir sind irgendwie die letzte Bastion des Analogen, wir sind die wirkliche Kultur, zu der man noch hinkommen muss. Das ist ja gar nicht mehr
die man noch arbeiten muss, die genau, noch wehtut, ne? Ja, für die man schwitzen muss.
Die Schauspieler müssen leiden oder so. Das ist ja, wie es zum Glück größtenteils nicht mehr ist. Und das Theater ist ja, tut so viel, um sich zu öffnen und um auch neue Zielgruppen zu erreichen und denen zu zeigen, hey, hey, das ist nicht, was ihr vielleicht als Bild im Kopf habt, so war es vor 100 Jahren, aber so ist es jetzt nicht mehr.
Wir haben gerade zum Beispiel auch die VR-Experience Erwartung released, die ist auch auf Steam, also auf einer Gaming-Plattform verfügbar für Leute, die tatsächlich nicht ins Theater kommen können oder wollen, die aber da trotzdem erstmal Interesse dran haben und eine Bereitschaft haben.
Unbedingt angucken, Schönberg, ne? Und das funktioniert dann auch, das funktioniert auch interaktiv. Das sind tatsächlich dann Steps, die dann, wo du sagst, die Lücke tatsächlich geschlossen werden kann. Jetzt sind wir in der Zukunft im Heute trotzdem, ja, hier in Augsburg. Wo sind wir denn in der Zukunft in Augsburg?
Also wo die Zukunft hinfährt, weiß noch keiner so genau, einfach weil es technisch noch keiner so genau war. Ich denke immer wieder dran, so 2005 oder so, 2 Jahre bevor das iPhone veröffentlicht wurde, hätte noch keiner gedacht, dass in 5 bis 10 Jahren das jeder dabei hat.
Vor allen Dingen Nokia nicht, nee.
Genau, Nokia hat da nicht damit gerechnet, dass da wirklich jeder irgendwie so ein Smartphone in der Hosentasche hat. Und das sind technisch neue Möglichkeiten, die unerahnt sind. Und deswegen ist es im technischen Bereich immer schwierig zu sagen, was machen wir in 5 bis 10 Jahren, weil wer weiß, was es bis dahin technisch gibt. Ein Trend, den man auf jeden Fall absehen kann, sind Augmented Reality Brillen, also wo ich virtuelle Elemente in mein echtes Umgebungsfeld einblenden kann.
Was jetzt auch so langsam zum Mainstream wird und wahrscheinlich perspektivisch von jedem getragen werden kann. Ne? Auch da, Apple macht die erste Brille, die sozusagen für jeden da sein kann. Also das wird etwas sein, was in unseren Alltag einfließen wird.
Genau, das ist, vermuten viele Leute, dass das einen ähnlichen Eindruck haben wird wie das Smartphone. Diese digitale Erweiterung von dem, was ich in echt sehe, das ist natürlich auch für uns im Theater ein unglaublich spannender Punkt, dass ich dann sagen kann, hier mein Bühnenbild wird noch digital erweitert, wenn man so eine Brille aufhat, was ja teilweise auch schon passiert. Aber das ist vermutlich so in 5 bis 10 Jahren das, was die interessanteste Technologie sein wird.
Wir sind offen für alles Neue und wir wissen, es passiert in Augsburg. Danke euch. Ja? Vielen herzlichen Dank.
And will you make a cut there and there?
Okay. This is a real cut, so yeah. So we
change the scene.
Yeah, thanks.
Unsere Sängerin Priya diskutiert gerade noch die letzten Feinheiten ihrer Aufnahme. Das Interessante an Priya, sie kommt aus Thailand, ist, dass sie selber durch virtuelle Welten mit der Oper überhaupt in Kontakt gekommen ist. Nämlich in einem Bugs Bunny Film und später in einem Zeichentrickfilm, in dem die Königin der Nacht zu hören war. Hier erklärt sie mir, wie wichtig Jugendwelten und übersetzte Welten sind, damit Menschen überhaupt ihren Weg zur Oper finden können.
My first time listening to the opera was accidentally in a cartoon. Yeah, in a Bugs Bunny. Yeah, one of the episodes that he singing, that one. It was amazing. And then when I grew up a little bit, I started hearing from the Barbie. It's like, the beep, like there's a little animals that follow the Barbie around and he somehow got to sing the Queen of Night's aria. The funny moment is like when I grow up and then I starting to think like, okay, maybe I would like to go on to study classical music. And the first song that I heard is of course Diana Damrose with this Queen of the Night's aria. It's very, very famous, right? It's like 1 million views in YouTube.
Ja, Priya ist den Weg gegangen vom Cartoon über Barbie bis zu Diana Damrau, wie sie uns erzählt hat. Das zeigt, dass neue Welten auch ein neues Publikum, ja sogar neue Sängerinnen und Sänger für die Opern begeistern können. Und klar, für Priya ist es jetzt ganz besonders, dass sie selber sich als Sängerin in einen virtuellen Charakter verwandeln kann. Und dafür hat sie sich, weil man in diesen Welten eben auch selbst Regisseur sein kann, etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Okay, so the first one, I think it's a garden. Like, you're not gonna see the palace yet, where it's a garden and I'm a little rabbit and then.
Es gibt 3 Bilder und der erste, ja, da bin ich ein Häschen in einem Garten. Man sieht dann, dass es der Garten eines Palastes ist, in den ich hochrenne und spreche mit meinen Freundinnen plötzlich über den Dächern von Paris. Und am Ende, ja, da reißt sich der Himmel auf und man sieht den großen Eiffelturm. Also meine Adele in der Fledermaus, die träumt ja eigentlich von der großen Opernkarriere und von der großen Theaterkarriere. Die träumt bei mir hier, sich nach Paris.
I saw Lady in Paris, of course, with the Eiffel Tower and then fly away in the end. Yes.
Für Priya auf jeden Fall ist es nicht nur eine Herausforderung, sondern unglaublicher Spaß, sich als Sängerin in ein Häschen verwandeln zu können und die Möglichkeiten, die unendlichen Möglichkeiten der virtuellen Welten zu nutzen.
I got to fulfill my childhood dream a bit. It was amazing. Yeah, with the jumpsuit and stuff, I feel like, yeah, I did something forward, yeah, for myself and also for the future of the opera, I think. I mean, this is like really rare opportunity to get to be here, like got to wear the motion capture suit and also singing the aria and being a rabbit. I mean, what experience gonna get you through this? Like, if it's not like workshop with Neue Stimmen, of course, I would never get this opportunity.
Priya Pariaschat, sie ist Teil einer Performance, die jetzt gerade aufgenommen wurde am Staatstheater in Augsburg. Verschiedene Sängerinnen und Sänger, unter anderem des Opernstudios Neue Stimmen, haben dabei Arien aufgenommen, ihre Lieblingsarien, und transformieren sich dabei in ganz unterschiedliche Wesen, in ganz unterschiedlichen Welten. Und auch diese Produktion ist natürlich, wenn sie dann fertig ist, zu bestellen beim Staatstheater in Augsburg. Auch da gibt es natürlich in den Shownotes einen Link, wie zu allen Produktionen, die man sich aus Augsburg nach Hause bestellen kann, zur Party mit Freunden oder um sie alleine zu sehen. Und wir sehen, es gibt ganz unterschiedliche Welten. Das, was die Klassik gerade entdeckt, gibt es im Pop schon, unter anderem bei innovativen Künstlerinnen wie Björk. Die laden ihre ganzen Videos für VR-Brillen schon mit 360 Grad auf YouTube hoch. Woran man noch arbeitet in der Oper, ist zum Beispiel das Face-Tracking, da die Gesichtsausdrücke beim Singen ganz andere sind als beim Sprechen. All das wird mit Sicherheit auch in Augsburg eine Rolle spielen. Gerade hat man hier ein anderes Projekt vorangebracht. Nichts anderes als Schönbergs Erwartungen wurden als Computerspiel herausgegeben. Man kann sich also selbst durch die Welten dieser sehnenden Frau in einem dunklen Wald mit einer Leiche spielen. Und wie das funktioniert, das erklärt mir nochmal Intendant André Bücker.
Ja, dieses Schönberg-Stück ist natürlich faszinierend. Das ist ein Riesenorchester, irgendwie fast 90 Musiker. Diese eine Frau, es ist nur eine halbe Stunde lang, wird selten aufgeführt in Theatern, manchmal in Kombination mit anderen Werken. Aber diese Möglichkeit, mittels Virtual Reality sich in diese Person zu versetzen, quasi sich in diese Protagonistin zu versetzen, in die Sängerin und diese inneren Kämpfe, die diese Figur auszutragen hat. Die wirklich
geht in den Wald, findet eine Leiche. Ist ja auch Dramatisches, was da passiert.
Ja, total. Und sie ist sich selbst auf der Spur sozusagen. Also sie versucht zu rekonstruieren, was mit ihrem Geliebten passiert ist. Also wir gehen mal ganz klar davon aus, dass sie ihn selber umgebracht hat. Das erhöht natürlich auch noch den Spannungsfaktor in unserer virtuellen Aufführung. Dann kann man die Perspektiven wechseln. Also aus der Ego-Perspektive plötzlich in eine Third-Person-Perspektive, dass man quasi außer sich ist im wahrsten Sinne des Wortes und auf sich selber drauf schaut, dann nimmt man auf einmal die Perspektive des Opfers ein, dann hat man Aufgaben zu lösen, damit dieses das ganze Geschehen auch noch weitergeht. Also es ist eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Werk und auch mit Perspektiven auf das Werk.
Und auch da wieder eine komplett neue Distributionsform. Ich kann mir das tatsächlich auf einer Spieleplattform runterladen, in meine eigene Virtual Reality Brille laden und kann für 10 € dieses Opernspiel mit, wie du schon gesagt hast, wie wahnsinnig ist das, ja, Schönberg-Musik im Schönberg, ja, zu Hause in meinem Wohnzimmer, wherever spielen.
Genau, das kann man eben machen. Das eben auch noch in einer musikalisch, glaube ich, tollen Qualität und auch einer tollen Aufnahme. Technik. Also wir haben so einen 3D-Audio-Sound gemacht in einer Aufnahme mit wirklich 90 Mikrofonen und wenn man gute Kopfhörer dann hat, hat man wirklich nicht nur ein immersives visuelles Erlebnis, sondern auch noch ein immersives Sounderlebnis, was wirklich toll ist. Das heißt, man bewegt den Kopf, schaut sich um in dieser 360-Grad-Erfahrung und der Sound wandert mit. Also das ist schon auch vom Orchesterklang wirklich fabelhaft.
Ganz kurz noch, was heute hier passiert. Jetzt haben wir Sängerinnen und Sänger, die in diesen Anzügen sich vermessen lassen, die sozusagen Avatare von sich selber einspielen. Und da waren wir eben schon bei rechtlichen Fragen. Also theoretisch, wenn man das jetzt aufnimmt, die singen das, ich habe ihre Körperabdrücke quasi und kann die ja jetzt komplett für die nächsten 500 Jahre oder 1500 Jahre in alle möglichen Szenen stellen, die ich will, in alle möglichen Bühnenbilder, in allen möglichen Konstellationen. Ich kann ja dann Sänger von früher, die schon tot sind, mit Sängern, die noch leben, zusammenbringen. Ich kann in diesem virtuellen Raum plötzlich das, was ich heute aufgenommen habe, in allen möglichen Veränderungen wieder benutzen. Das erweitert ja alle Dimensionen von Zeit und Raum, oder?
Ja, absolut. Und das ist natürlich das, was man gerade in Kombination mit KI, also das, was du gerade beschrieben hast, macht ja KI dann tatsächlich möglich und wird es eh möglich machen, sobald diese Dinge in Datenbanken abgespeichert sind, wird irgendwann Zugriff darauf möglich. Das sind, klar, diese Konsequenzen muss man dann alle durchdenken. Wir haben zum Beispiel auch jetzt schon die letzten 4 Jahre permanent versucht, Verlagen zu erklären, was wir da eigentlich tun oder eigentlich vorhaben. Das ist richtig. Also es ist nicht so ganz einfach, das zu erklären, was natürlich wirklich den Horizont letztendlich sprengt, auch von Theater, wie man es bisher kannte. Und das hat natürlich Konsequenzen, die muss man sehr genau bedenken, aber es hat natürlich ganz, ganz spannende Dinge, die da möglich sind. Also Kollaborationen über die Zeiten hinweg, Menschen mit Nicht-Zeitgenossen zusammenzubringen.
Das in einem Live-Moment noch wieder, das ist echt crazy, oder?
Absolut, ja, ist faszinierend. Also aber dieses Metaverse sozusagen, was ja, über das ja viele reden, was ja eigentlich auch schon gibt, wenn man zum Beispiel ein Spiel, also Fortnite zum Beispiel, ist ja auch eine Form von Metaverse, da finden Konzerte statt, ja, also die Zukunft ist ja schon da.
Ja, genau. Und das Metaverse, worauf ihr dann auch hinstrebt wahrscheinlich, ne? Also dass Augsburg das Opernhaus im Metaverse wird, wo ich sage, ich gehe jetzt in dieser virtuellen Welt real wieder um 20 Uhr in die Oper, aber da gehe ich nicht mehr physisch hier ins Augsburger Theater, sondern da gehe ich mit meinem Avatar ins Augsburger Theater im Metaverse. Lustigerweise imitieren wir dann doch immer wieder die Wirklichkeit, ne?
Ja, aber wir haben ja schon ein Projekt gemacht vor 2 Jahren, das sogenannte Elektrotheater, wo eben auch nicht nur Theater nachgebaut wurde, plötzlich in der digitalen Umgebung, weil das ist ja doch dann relativ langweilig, wenn man es nicht mit ganz tollen Inhalten füllt, sondern wo auch plötzlich Interaktionen von Besuchenden und Zuschauern möglich ist, wo man sich austauschen kann, wo man selber auch kreieren kann und Teil eines Prozesses wird. Das ist, glaube ich, auch viel, viel spannender als sozusagen Theatersäle im digitalen Nachbauen. Ja, kann man machen. Ist aber jetzt, finde ich jetzt künstlerisch nicht so besonders
interessant. Aber es bleibt schon dieser Live-Moment, den man dann auch, also bei Fortnite ist es ja auch so, ne? Ich bin zwar in einer anderen Welt, aber ich treffe mich zur gleichen Zeit mit jemandem. Das sind ja so Standards, die dann auch im Theater das Theater definieren. Und die ganzen Skeptiker, denen kann man ja auch zurufen. Es ist alles überhaupt gar keine Konkurrenz zum realen Theatererlebnis, sondern es ist sozusagen eine Erweiterung. Und oft wird ja dann gesagt, wir holen neues Publikum ins Theater. Ist das überhaupt noch das Ziel? Oder sagt man, nee, Theater sind heute 2 ganz unterschiedliche Dinge. Das kann das sein, dass du abends hierher kommst. Das kann sein, dass du abends dir das nach Hause holst. Das kann sein, dass du es irgendwann, irgendwo machst. Also muss das eine unbedingt noch das andere ziehen? Du musst es ja gar nicht mehr, oder?
Nee, muss es nicht unbedingt, kann es aber. Weil ich glaube, dass Theater grundsätzlich, egal in welcher Erscheinungsform es auftritt, etwas ist, was Austausch kreieren muss, was auf Kommunikation ausgerichtet ist. Das kann aber völlig verschiedene Formen haben. Wir haben hier ganz interessante Erfahrungen gemacht, weil als wir angefangen haben mit unseren VR-Brillen, waren natürlich die Ersten, die das ausprobiert haben, war unser klassisches Abonnentenpublikum, also eher älteres Publikum. Die haben dann quasi ein Selfie gemacht, das über WhatsApp ihren Enkeln oder Kindern geschickt und haben gesagt, guck mal, was ich Cooles habe. Und dann haben sie denen einen Gutschein für Weihnachten geschickt und dann haben die Jüngeren das ausprobiert. Und wir haben so viele Publikumsreaktionen unterschiedlichster Art gekriegt darüber. So dieses an beiden Enden offen.
Ist ja lustig, als die Switch rauskam, ging die sofort in Altersheime, weil man da wieder kegeln konnte. Ja? Also man musste nicht mehr in den Kegelding, sondern man konnte das mit dieser Switch machen. Also das ist ja wirklich auch Generationen zusammenbringen. Katharina Wagner sagt, dass ihr Traum ist schon, dass auch Virtual Reality
Community Bayreuth zu Leuten bringt, die gar nicht mehr Bayreuth sehen können. Also dass wir sozusagen Räume überwinden können, die wir vielleicht gar nicht mehr überwinden können und auch wirklich eine Zugänglichkeit von Kultur und gerade von Oper schaffen können.
Total. Und eben auch, also, um bei Wagner zu bleiben, etwas Neues zu schaffen. Ja? Also neue Räume zu kreieren, in denen man sich begegnen kann, in denen man sich austauschen kann und in denen man vielleicht dann auch etwas anders gestaltete Theaterkunst erleben kann. Ich glaube, da sind die Möglichkeiten riesig.
Zum Glück hat er das nicht mehr erlebt. Da hätten wir nur Probleme gehabt mit dem. Stell dir mal vor, der hätte ja auch noch eine Oper für die virtuelle Welt komponiert.
Der hätte das gemacht, hundertprozentig. Also die ganzen Dinge, also Projektionen auf Nebel und so, das gab es ja alles schon, wurde ja alles schon gedacht in Bayreuth. Also Videotechnik, VR-Technik, ich glaube, der wäre schwer begeistert gewesen.
Ich befürchte auch. Vielen herzlichen Dank. Wir werden das hier vor Ort weiterverfolgen und natürlich auch bei uns zu Hause. Und bestellt euch mal so ein Ding hier in Augsburg. Das ist eigentlich ziemlich cool. Dank dir.
Danke, ebenso.
André Bücker war das, der Intendant des Staatstheaters in Augsburg. Ja, das war mal eine kleine Stippvisite an einem Theater, das Innovation wirklich groß schreibt. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick kriegen können in all die unterschiedlichen Möglichkeiten und Spielarten, die allein eine Sparte, die Digitalsparte des Staatstheaters Augsburg auslotet, mit denen experimentiert wird. Und ja, das große Credo der Leute hier ist, wir gehen nur mit etwas nach draußen, was auch wirklich funktioniert. Wir wollen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf jeden Fall den Frust ersparen. Und wir lernen, dass durchaus auch Sängerinnen und Sänger, wie zum Beispiel Priya, große Freude daran haben, neue Bühnenräume, virtuelle Bühnenräume zu entdecken. Klar, die Oper hat großen Aufholbedarf. Umso wichtiger sind mutige Institutionen, die all das voranbringen. Und ja, auch das muss man einfach mal sagen, der Workshop in Augsburg und die Masterclass wurden unterstützt und realisiert von der Lismon-Stiftung, die auch diesen Podcast ermöglicht. Und das zeigt vielleicht, dass Innovation im Interesse von vielen Menschen liegt und dass Innovation auch Förderung und Hilfe braucht. Wenn ihr neugierig geworden seid, ja, dann bestellt euch doch einfach mal so ein Ding in Augsburg oder guckt mal vorbei bei einer dieser Aufführung, die beide Welten miteinander verbinden. Ich bin sicher, in Zukunft wird es das an vielen anderen Stadt- und Staatstheatern in Deutschland auch geben. Für mich waren es spannende Tage in Augsburg, all das zu sehen und vor allen Dingen die Begeisterung zu spüren, mit der die Menschen neue Welten entdecken. Nächste Woche ist Doro wieder da. Bis dahin haltet die Ohren steif. Wenn ihr Lust habt, wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gern. Gebt uns eine Bewertung und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss, auf Wiedersehen, Servus und Baba.